Ich glaube, ein Merkmal von Diatec ist einfach viel praktische Seminare, viele Workshops, hands-on, selber ausprobieren und, das ist mindestens genauso wichtig, eine sehr kuschelige Atmosphäre, wo man sehr einfach mit Leuten ins Gespräch kommt.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Was sind die heißen Themen der Diabetestechnologie im Jahr 2025? Warum sollten Menschen, die in der Diabetologie arbeiten oder sonst wie mit der Diabetologie zu tun haben, am großen DT-Report teilnehmen? Und wie lautet das wichtigste Argument für eine Teilnahme am Kongress Diatec Ende Januar in Berlin? Diesen und weiteren Fragen gehen wir nach in der heutigen Podcast-Episode O-Ton Diabetologie Tech Update der Metrix Deutschland. Dazu spreche ich mit Professor Lutz Heinemann aus Düsseldorf und San Diego und auch mit Professor Bernd Kulzer. Er ist unter anderem Geschäftsführer des FIDAM und einer der Pioniere der modernen Diabetes-Schulung in Deutschland. Er wohnt in Bad Mergentheim. Beide zusammen organisieren und leiten mit ihrem Unternehmen Diateam heutzutage den berüchtigten Diatec-Kongress jährlich Ende Januar in Berlin. Mein Name ist Günter Luber. Ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland und Teamleiter Diabetologie. Bei uns erscheinen zum Beispiel die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum, Diabetes, Stoffwechsel und Herz und der Diabetes-Anker. Aber auch die Medical Tribune und viele weitere Medien der Medizinpresse Deutschlands. Ich moderiere die heutige Podcast-Folge und kenne die beiden Protagonisten schon sehr lange. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir nehmen heute übrigens die 50. Folge von O-Ton Diabetologie auf. Kleines Jubiläum sozusagen, genau. Lutz, wo treffe ich dich an und wie ist das Wetter bei dir und wie ist deine Herbststimmung?
Ich bin auf der anderen Seite der Welt, das ist in Kalifornien, in San Diego. Aktuell ist es so noch etwas kühl mit 15 Grad draußen. Das wird sich aber in den nächsten Stunden ändern, weil himmelblau, Sonne, dann 25 Grad in absehbarer Zeit. Für einen Herbstblues, den kennt man hier eher weniger. Heute ist Halloween, was ein anderes wichtiges Datum ist. Meine Frau und ich werden heute Nachmittag einen längeren Spaziergang machen und uns die Verrücktheiten der amerikanischen Halloween-Kultur angucken.
Wir sehen schon von Herbstblues, hast du es ja selbst gesagt, keine Rede davon. Herzlich willkommen auch, lieber Bernd. Hast du als Psychologe eigentlich ein probates Mittel für dich selbst gegen einen Herbst- oder einen Novemberblues?
Also ich muss sagen, so einen richtigen Herbst- oder Novemberblues habe ich eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich schön, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt. Und ja, November ist ein bisschen verregnet, das stimmt schon. Aber jetzt kommt bald die Weihnachtszeit, es kommt der erste Schnee. Alles gut, finde ich. Und mein persönliches Mittel ist, ich war bis vor 2 Wochen in Nepal auf einer Tour und die Bilder, die ich da noch im Kopf habe, die sind für mich noch so präsent, dass das Wetter gerade im Moment gar keine so ganz große Rolle für mich spielt.
Das heißt, ein probates Mittel sind auch einfach seine Gedanken, seine eigenen Gedanken an schöne Bilder, an schöne Dinge, die man erlebt hat.
Ja, sicher, ja.
Aber Günther, die Frage gilt natürlich dann auch an dich. Was machst du, um den Herbstblues zu reduzieren?
Es gab mal ein Buch in meiner Kindheit, das hieß, die Weihnachtszeit geht von St. Martin bis Heilige Drei Könige. Ich bin ein richtiger Weihnachtsmensch, ein Wintermensch und ich liebe die Stimmung November und Dezember und auch Januar. Danke für die Rückfrage. Nun mal vorneweg, ihr beiden. Euer gemeinsames Unternehmen Diateam steckt ja inmitten wichtiger Vorbereitungen. Herbst-Winter ist da ja eine ganz wichtige Zeit. Ich nenne nur den anstehenden Diabetes-Technologie-Kongress Diatec im Januar in Berlin und auch den DT-Report. Er bietet ja seit vielen Jahren uns allen in der Diabetologie Tätigen ein Bild der Diabetes-Technologie-Anwendung in Deutschland und darüber hinaus. Wie läuft's denn bisher?
Die Diatec-Vorbereitungen sind weit gediehen. Mit anderen Worten, wir haben ein relativ finales Programm. Wir haben viele Referenten schon angeschrieben. Es gibt wie immer noch ein paar Dinge zu regeln und zu tun. Aber ich glaube, die Anzahl von Anmeldungen, die ist schon erfreulich hoch. Die Resonanz von den Leuten, die wir bisher angefragt haben, zu kommen, sind also als Referenten, ist auch sehr gut. Ich glaube, wir sind bei der Vorbereitung von dem Diatec 2025, unser 14. Kongress, schon sehr gut gediehen. Also von daher bin ich da in guter Stimmung.
Kannst du, Bernd, das auch sagen für den DT-Report? Bist du auch in froher Erwartung und die Dinge ist schon alles sehr gut angelaufen?
Der DT-Report ist ja jetzt gerade schon in der Befragungszeit ab 1.11. bis 15.12. befragen wir in diesem Jahr erstmalig alle drei Gruppen, Menschen mit Diabetes und Familien von Kindern mit Typ-1-Diabetes, Diabetologen, aber auch Diabetesberater und Assistentinnen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz. Also wir haben ein Bild der ganzen Dachregion. Und ich hoffe, dass wieder viele, viele teilnehmen, weil ich glaube, dass die Daten für alle in der Community wichtig sind, weil sie Versorgungsdaten geben, weil sie einen Einblick geben, wie die Diabetestechnologie in der klinischen Praxis ist und wie die Zukunft sein wird mit verschiedensten technologischen Anwendungen oder auch digitalen neuen Ideen.
Dazu kommen, Bernd, hier aber auch Dinge, die mehr unter berufspolitischen oder Alterssituationen der Patienten und deren Betreuer widerspiegeln. Also ich glaube, dass es schon eine gewisse Bandbreite über die reine Technologie hinaus gibt.
Das sind halt die einzigen Daten, die eigentlich zur Verfügung stehen zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Und das macht sie, glaube ich, wertvoll für alle Beteiligten, für Menschen mit Diabetes, weil sie ihre Bedürfnisse artikulieren können, für Diabetologen, weil sie sehen, was sich in der Praxis alles tut, bei den Kollegen, bei den Kolleginnen und was die Zukunftsperspektive ist. Aber natürlich auch für Diabetesberaterinnen, weil man sieht, wie sich ihr Berufsbild gerade sehr stark ändert, immer mehr in Richtung Technologie. Und für Krankenkassen oder die beteiligten Organisationen, wir haben ja sehr viele beteiligte Organisationen wie die Deutsche Diabetesgesellschaft, die großen Verbände für die niedergelassenen Diabetologen und die Diabetologen im Krankenhaus, unterschiedliche Verbände auch im Diabetesbereich wie Diabetes.de und weitere. Und für die alle ist es der VDBD natürlich nicht zu vergessen. Und da ist es natürlich extrem wichtig auch, dass diese ebenfalls Daten haben, wie ihre Mitglieder denken und wie denn dieser, ich würde schon sagen, wie diese große Veränderung in der Diabetestherapie sich tatsächlich auch in den verschiedenen Berufsgruppen auch widerspiegelt.
Bernd, wir hatten ja jetzt im September zum ersten Mal in einer ähnlichen Form, schon mit etwas anderen Schwerpunkten, aber das Diatec-Forum in Berlin, was ja für meine Begriffe erstaunlich gut gelaufen ist. Wir hatten ja da sehr auch versucht, Leute aus den Krankenkassenwelten, aus der Gesundheitspolitik, aber natürlich auch Diabetologen, die Medien dahin zu bekommen. Und das war ja eine gewisse Bandbreite, die wir da gesehen haben. Also von einem natürlich erstmal die eigenen Daten aus dem DT-Report 2024, aber das dann eben auch im Vergleich, im Abgleich auch ein bisschen mit Daten aus anderen Befragungen, dann eben auch aus der Krankenhauswelt heraus, beziehungsweise dann eben auch Reflexionen von Vertretern von Krankenkassen und so weiter. Also ich denke, dieses Diatec-Forum, was wir ja im nächsten Jahr im September wieder machen werden, das ist schon eine gute Austauschplattform eben für diese, deshalb natürlich auch Berlin, politische Aussage, die in den Daten drin steckt.
Bernd, wie ist das denn dann zu sehen? Die Menschen hören ja unseren Podcast vielleicht so ab Mitte November und du sagtest ja, man befragt bis Mitte Dezember. Bekommen die Leute Mails von uns, also auch Zuhörende zum Beispiel, oder können wir da irgendwas noch in die Shownotes nehmen, dass die Leute mit euch in Kontakt treten?
Natürlich, in die Shownotes. Jeder kann teilnehmen, jeder Diabetologe, jeder Mensch mit Diabetes, jede Diabetesberaterin und in die Shownotes schauen und drauf klicken und bei der Befragung mitmachen wäre eine tolle Sache.
Dann haben wir das geklärt. Lutz, um nochmal auf den Diatec, auf den Kongress im Ende Januar zu sprechen zu kommen. Das Motto dieses Jahr lautet ja, soweit ich das richtig weiß, Time for Two. Gemeint ist natürlich Diabetestechnologie und Typ-2-Diabetes und die Zeit scheint gekommen. Was sind denn in deinen Augen die Highlights dieses Kongresses?
Also wir haben ja in jedem Jahr beim Diatec Schwerpunktthemen und dieses Jahr eben haben wir gesagt, wir müssen jetzt dringend mal die Patienten mit Typ-2-Diabetes, die größte Nutzergruppe ja auch mittlerweile bei Diabetestechnologie zahlenmäßig mehr in den Fokus rücken. Selbst wenn die Alltagssituation für die teilnehmenden Diabetesberaterinnen und Ärzte vielleicht nochmal eher noch mit Patienten mit Typ 1 Diabetes geprägt ist, wird das, und wir haben diesmal auch zum ersten Mal an einem Tag Hausärzte, die wir zu Diatec einladen werden und auch die versuchen gezielt weiterzubilden, werden wir eben in dem ersten Symposium bei Diatec gezielt Themen angehen, die diese Gruppe behandelt, also Patienten mit Typ 2 Diabetes, was ist da die besondere Situation, was gilt es zu beachten, wie entwickelt sich das Ganze da auch? Und da gibt's ja schon auch, gerade wenn wir Richtung AID-Systeme denken, unterschiedlichen Bedarf, sage ich mal auch. Auch da sind die Produkte ja zum Teil auch noch in der Entwicklung, was jetzt auch bei einem aktuellen Kongress in den USA Thema war. Also da wird noch einiges passieren. Bernd, wo stehst du da? Was siehst du als Wichtiges bei Time for Two an?
Ich glaube, dass eben auch besonders KI-Anwendungen und sogenannte Expertensysteme in Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden. Und die sind primär aufgrund der Größe der Gruppe natürlich für Menschen mit Typ-2-Diabetes auch gedacht. Das heißt, ich glaube, dass über die reinen Technologien digitale Anwendungen eine immer größere Bedeutung in der Diabetologie bekommen. Also besonders KI-Anwendungen, die den Shift hin zur personalisierten Therapie möglich machen, werden wahrscheinlich die Therapie des Diabetes sehr, sehr stark verändern, weil wir eben sehen, dass wir viel passgenauer auch therapieren können und viel mehr unterschiedlichste Daten aus unterschiedlichsten Quellen mit berücksichtigen können, um tatsächlich für den Einzelfall, für den einzelnen Menschen eine Prognose abzugeben und nicht von einer großen Gruppe, einer Studie, dann Rückschlüsse auf den Einzelnen zu machen. Das wird sehr wahrscheinlich Diabetologie, und da bin ich mir ziemlich sicher, in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr stark verändern.
Naja, aber lass mich da vielleicht mal ein klein bisschen gegenhalten. Wir hatten so einen Ansatz, dass wir gesagt haben, virtuelle Diabeteskliniken schon vor einigen Jahren. Da sind auch teilweise in den USA, Teladoc, Livongo, vielleicht nur 2 Namen zu nennen, teilweise erhebliche Geldbeträge geflossen. Und so richtig durchgesetzt hat sich das ja in der Praxis bisher nicht, zumindest nicht in Deutschland und in Europa. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sind in Amerika die großen MedTech-Firmen nach wie vor dabei, große Geldmengen in diese Betreuung, die mehr virtuell ist, zu investieren. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz dein Thema, was wir gerade hatten, Günther, mit Diatec, aber ich glaube, dass das eben auch für, was wir da diskutieren werden, ein wichtiger Punkt ist. Wenn man sich anguckt, wo Facebook und so weiter herkommen, wie Social Media da sind, ich glaube ja, dass in ein paar Jahren viele Patienten nicht mehr unmittelbar von dem Arzt selber betreut werden, sondern über virtuelle Zugänge viele der, ich sag mal, Alltagsdinge auf diese Art und Weise geregelt werden können. Ob das in unser deutsches Gesundheitssystem so nahtlos einzubauen ist, weiß ich noch nicht. Aber wenn die Anzahl der Ärzte, die auch Zeit und fähig sind, Patienten gut zu betreuen, weniger werden, dann werden wir solche virtuellen, digitalen Ansätze brauchen. Oder wie siehst du das, Bernd?
Also das glaube ich schon auch. Man sieht ja, dass zum Beispiel die stationäre Diabetestherapie wirklich immer weniger wird in Deutschland. Und da glaube ich, dass virtuelle Ansätze an Bedeutung gewinnen werden. Aber was ich gerade gemeint habe, KI-Ansätze, die sind nicht unbedingt notwendig, dass man die virtuell macht. Das bedeutet eigentlich, dass man viel passgenauer für einen einzelnen Menschen, indem man mit KI unterschiedlichste Rahmenbedingungen, biologische Parameter, Verhaltensparameter, soziale Parameter, zig unterschiedliche Datenquellen hat, damit viel passgenauer tatsächlich für den einzelnen Menschen eine Prognose geben kann, wie ist das Risiko für ihn, eine Neuropathie, eine Nephropathie zu bekommen, eine Hypoglykämie, eine Ketoazidose, also prädiktive Modelle, die für den einzelnen Menschen die Therapie sehr viel passgenauer machen. Das wird, glaube ich, ein Megatrend werden.
bieten denn eure Daten des DT-Reports, die jetzt kommen werden, denn auch die Bereitschaft der Behandelnden ab, in diese Richtung zu gehen, zu denken? Wie schätzt ihr das ein?
Also wir haben im letzten Jahr ja schon erstmal die Frage gestellt, welche Bedeutung KI in der Diabetestherapie haben wird. Und da waren wir ganz erstaunt, dass das von den relevanten Themenfeldern mittlerweile auf Platz 4 steht. Das heißt also schon als sehr bedeutsam auch angesehen wird. Und wir sind gespannt, ob das in diesem Jahr, da haben wir noch ein paar Fragen mehr dazu gestellt, ob sich das verändert, ob die Erwartungen größer werden oder man ein bisschen enttäuscht ist, dass die Anwendungen noch nicht so in den klinischen Alltag gekommen sind, wie sich das viele wünschen.
Man ist dann ja bei euren Befragungen auch immer gespannt, wenn ihr das denn auch in diesem Jahr so abbildet, was sagen denn die Betroffenen selbst dazu? Liegt bei denen dann KI oder KI-Themen auch auf Platz 4 oder liegen die auf Platz 1 und gibt es da eine Diskrepanz zwischen den Behandelnden und den Behandelten?
Also KI wird bei den Menschen mit Diabetes als nicht ganz so wichtig angesehen wie von den Experten. Kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, auf Platz 6 liegen sie, aber müsst jetzt lügen, um die genaue Zahl aufzusagen. Aber von der Relevanz wird das von den Betroffenen noch nicht so wesentlich eingeschätzt wie von den Diabetologen.
Werbung. Der Diabetesanker ist die neue zentrale Anlaufstelle für alle Menschen mit Diabetes. Wir haben spannende Inhalte im Web und im Magazin, in Podcasts und Videos. Highlight ist der direkte Austausch mit der Community online und bei Live-Events. Schauen Sie vorbei und lichten Sie mit uns den Anker auf diabetes-anker.de.
Lutz, du hast uns ja gerade so ein bisschen in deine Einschätzung der Zukunft blicken lassen. Du warst natürlich auch Moderator und Referent auf dem Diabetes Technology Society Jahrestagung sozusagen in San Francisco. Sind denn deine Eindrücke daher oder gibt es da noch viel interessantere Dinge, die diskutiert worden sind kürzlich auf der Tagung?
Also diese Tagung hatte zum ersten Mal seit einer Reihe von Jahren, bedingt durch Corona, nun wieder als Face-to-Face-Meeting stattgefunden. Und wenn man sich anguckt, wie der ATTD in den letzten 10, 15 Jahren ja von der Teilnehmerzahl von knapp 400 auf über 4000, naja, explodiert vielleicht nicht, aber gewachsen ist, dann war ich so ein bisschen skeptisch dem Diabetes-Technologie-Meeting gegenüber, was ja David Klonoff seit 24 Jahren mittlerweile organisiert. Ich war auch beim ersten dabei. Und ich muss sagen, ich musste meine negative Haltung deutlich revidieren. Denn das Programm war zum einen gut und einer der Hauptvorteile beim Diabetes-Technologie-Meeting ist, da unterhalten sich Fachleute miteinander. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, einzelne Produkte oder Entwicklungen nach vorne zu schieben, sondern es geht darum, was ist Stand der Technik, der Wissenschaft auch, wie entwickeln sich die verschiedenen Themen, wie wir es gerade hatten und was kommt so in Zukunft. Und da gibt es eine besondere Situation, die an zwei Abenden ist. Das ist nämlich die Posterdiskussion. Und man muss sich einen gar nicht so großen Raum, wo man ziemlich auf Tuchfühlung steht mit den knapp 400 Teilnehmern, die da waren, vorstellen, wo man mit einem Glas Wein oder Flasche Bier und auch einem zweiten oder dritten Glas oder Flasche beziehungsweise ein klein bisschen was zu essen vor den Postern steht und mit den Menschen, die dann da eingereicht haben, die Poster-Abstracts, diskutieren kann und dann kommt der nächste Kollege von der anderen Firma dazu und man redet über dies und das und jenes. Also das ist eine sehr angenehme, intensive Austauschsituation, wo auch viel gelacht wird oder man so, ich sag mal, ein bisschen auch gerade jetzt nach den Corona-Jahren, jeder geguckt hat, oh guck mal, der ist aber auch älter geworden, grauer, Gewicht ist rauf oder runter gegangen oder sonstige wichtige Dinge. Wo man sich so ein bisschen austauscht. Also es hat so einen Familiencharakter, der geprägt ist von dem inhaltlichen Vorgehen und nicht so unbedingt von irgendwelchen Verkaufsabsichten und so weiter und so fort. Also eine sehr positive Stimmung, fand ich. Auf deine Frage zurückkommend, ja, Denn also zum Beispiel eine Sache ist mir aufgefallen. Es gab eine Session zu Entwicklungen bei CGM-Systemen, wo eine Reihe von Firmen ihre neuen Produkte vorgestellt haben oder die Weiterentwicklung davon. Und ein wichtiger Schritt zum Beispiel, Dexcom ist jetzt in der Lage in den USA, ihre Daten direkt über eine Software in die elektronischen Patientenakten von großen Krankenkassen, aber auch von Praxen und so weiter einzuspielen. Das ist möglich geworden über ein Standardisierungsprojekt, was das die Diabetes Technology Society, deren Leiter der David Klonoff ist, in den letzten Jahren vorangetrieben hat, die sogenannte iCode-Projekt. Das war erstmal für CGM, das gibt es jetzt in der zweiten Variante auch für AID-Systeme. Also solche Dinge sind für die Praxis eben sehr wichtig, also auch eben für die Krankenhaussituation, auch um die Masse an Daten, aber auch an Patienten, die Nutzer sind, irgendwie anzunehmen. In der gleichen Session gab es dann Präsentationen auch von Abbott, wo zum Beispiel dann auch die Ketonmessung eine große Rolle gespielt hat oder Sensonix, die ihre Systeme nun in den USA jetzt auch für ein Jahr implantieren dürfen und so weiter. Also dieser Austausch beim Diabetes Technology Meeting mit relativ geringer deutscher Beteiligung, also die Anzahl von klinischen Kollegen ist überschaubar, aber das waren eben, sagen wir, die üblichen verdächtigen Deutschen waren da. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht in den Tagen. Und es ist eben anders, aber ich denke, die beiden Sachen sind auch sich ergänzend als der ATTD-Kongress. Die Sachen passen irgendwie gut zusammen.
Und was von dieser Stimmung werden wir denn eventuell dann Ende Januar beim Diatec-Kongress erleben können?
Ich glaube, auf der Diatec, da sind nicht die Forscher, sondern die Anwender tatsächlich stehen im Mittelpunkt. Und da gibt es zwar all die Themen, die Lutz gerade genannt hat, aber die werden ganz anders präsentiert. Also wir haben zum Beispiel Pro-Contra-Sessions. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wo wir überlegen, ist CGM wirklich was für alle Menschen oder auch nicht? Und da gibt's Pro, die Frau Dentschel vom Hausärzteverband, und Contra ist dann Herr Schäper von dem BVND, oder auch die Frage, ob virtuelle Schulungen wichtig sind oder wo die Zukunft der Typ 1 Therapie liegt, eher in der Biologie, in smarten Insulinen oder in der Immuntherapie oder in AID-Systemen. Das sind Diskussionen, die wirklich gut sind. Und ganz am Ende, nochmal finde ich, eine total interessante Session auch. Ist Bohlen noch zeitgemäß? Sind Alarme noch zeitgemäß? Ist Diabetes und Distress noch zeitgemäß? Und ein wirklich wunderschöner Abschlussvortrag von Professor Hirsch aus Marburg. Ist menschliche Intelligenz denn überhaupt noch zeitgemäß? Und inwieweit werden wir denn die künstliche Intelligenz tatsächlich irgendwann mal fürchten, weil sie uns als Menschen auch irgendwann mal überholt?
Ich möchte Bernd vielleicht noch einen Aspekt dazu bringen. Und zwar wollen wir auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Da hatten wir ja gerade schon mal das Thema. Und Zukunft der Betreuung, insbesondere von Patienten mit Typ-1-Diabetes. Und dazu werden wir einen Kollegen aus Dänemark bekommen, der eigentlich einen englischen Vortrag halten wird. Also wir wollen das auch mal beim Diatec, wo ja sonst alles in Deutsch ist, auch mal das Risiko eingehen, mal einen englischen Vortrag zu haben. Und zwar in der Session von der Klinik für die Klinik wird er berichten, was in Dänemark bei dem Steno-Ansatz läuft, wo eindrucksvoll anscheinend die Digitalisierung in der Klinik läuft und vorangetrieben wird, jetzt auch in der Breite in Dänemark. Beziehungsweise haben wir auch bei dem besonderen Vortrag, wo wir sonst immer eher mal auch in andere Themenbereiche reingeguckt haben, diesmal jemand, der selber betroffen ist mit Typ-1-Diabetes, Herr Stefan Seiler, der aber auch journalistisch aktiv ist, und mit dem wir jetzt, Bernd und ich und meine Frau, auch in Austausch sind, wie, klang ja auch vorhin schon an, wie kann denn in Zukunft auch gerade die Therapie von Patienten mit Typ-1-Diabetes organisiert werden? Was sehen wir eher da so als Notwendigkeiten an, wie sich vielleicht auch in Deutschland die Strukturen weiterentwickeln, dass das auch in 10 Jahren noch auf dem Niveau stattfindet, wie es heute ist?
Ich glaube, ein Merkmal von Diatec ist einfach viel praktische Seminare, viele Workshops, hands-on, selber ausprobieren Und, das ist mindestens genauso wichtig, eine sehr kuschelige Atmosphäre, wo man sehr einfach mit Leuten ins Gespräch kommt, wo eine Industrieausstellung ist, wo wirklich alle Neuerungen auch zu sehen sind. Das heißt, der sich wirklich informieren möchte, was gerade der Stand der digitalen Anwendungen und Technologien ist, der kommt da ganz sicher auf seine Kosten.
Das heißt, man quatscht auch zum Beispiel euch beide einfach an auf dem Kongress. Man hat da mehrere Tage Gelegenheit, dies zu tun, egal ob jetzt eine Hausärztin oder die jungen Wilden, wenn da jetzt aus der Arbeitsgemeinschaft der jungen Diabetologie auch Leute vor Ort sind, man quatscht euch einfach an und spricht mit euch und sagt, ich hätte da jetzt doch mal nochmal eine Idee oder eine Nachfrage.
Alle Referenten sind die ganze Tagung über da und das ist genau so. Es ist sehr, sehr kommunikativ und es ist auch toll, viele Leute wieder zu treffen, mit denen zu quatschen. Das ist fast schon so wie ein kleines Familientreffen, muss man sagen. Sehr, sehr angenehme Atmosphäre, empfinde ich es jedenfalls immer.
Wir haben ja eine Obergrenze von Menschen, die in dem Hotel überhaupt teilnehmen können, weil es schon sehr kuschelig wird, wenn man über 500 Teilnehmer sind vor Ort. Wir erwarten also 500 plus in der Größenordnung vor Ort und vermutlich 400, 500, die virtuell teilnehmen können nur. Das hängt ja auch in der eigenen Arbeitssituation ab. Und ich glaube, das ist eben genau diese kuschelige Atmosphäre, die Bernd gerade angesprochen hat, die offene Interaktion. Also so habe ich es bisher immer deutlich erlebt. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, vielleicht nochmal auf den T1 Day an dem Sonntag nach Diatec hinzuweisen, wo eben ungefähr die gleichen Zahlen wir erwarten an Patienten mit Typ 1 Diabetes, viele Kinder auch dabei sind. Wir haben ja auch immer ein bestimmtes Kids-Programm. Und das ist auch für mich persönlich immer so eines der Highlights auch der ganzen Aktivität im Jahr, weil gerade die Kinder und auch deren Wahrnehmung und wie die da auch miteinander sind, für mich immer auch ein wichtiger, motivierender Faktor sind.
Bernd, ist das denn eigentlich so, dass auf dem Kongress auch schon DT-Report-Ergebnisse präsentiert werden? Ich kenne das von den letzten Jahren. Da war das ab und zu so oder eigentlich fast immer?
Also es ist jetzt mittlerweile Standard. Der Donnerstagnachmittag beginnt der Kongress ganz offiziell mit nachmittags den Vorstellungen der Ergebnisse aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir werden das gleichzeitig oder gemeinsam mit dem Diabetes Center Bern machen und die machen jedes Mal eine Art Challenge für neue, gute Ideen, eine Diabetes Challenge und werden dort die Preisträger auch vorstellen, sodass wir auch Informationen kriegen, was da so gerade aktuell an neuen Projekten läuft, wie neue Ideen in der Diabetologie gesucht werden und bewertet werden durch eine Jury. Das heißt, ich glaube, das wird eine ganz kurzweilige Sache.
Das glaube ich auch. Also im Prinzip eine runde Geschichte aus Diatec-Kongress, DT-Report, Vorarbeiten, die gemacht werden und dann im Prinzip Ende Januar führt man die Dinge zusammen und die Informationen, das hört sich doch klasse an und dann, wie du gesagt hast, mit dem T1-Day als Krönung, das ist doch ein Plan in meinen Augen. Wir haben in unserem Format die letzten Folgen recht konsequent neue Stilmittel eingeführt, und zwar die dumme Frage.
Dumme Frage.
Lieber Bernd, lieber Lutz, wie schön, dass ihr die Gäste unserer 50. Folge von O-Ton Diabetologie seid. Hier kommt meine dumme Frage für euch. Früher war alles besser, das wissen wir ja alle. Menschen mit Diabetes waren also vor 50 Jahren und mit der damaligen Diabetestechnologie besser dran, oder?
Also vielleicht möchte ich ein Buch zitieren, ich weiß nicht den Titel genau, aber ich glaube, das ist aus dem Spiegel Verlag, wo eben genau das mal untersucht wurde an Beispielen und so weiter, war früher alles besser. Das ist ja irgendwie, da wird der Psychologe Herr Kulzer mehr zu sagen können, aber ich glaube, das ist ja mehr ein menschliches Phänomen, was aber überhaupt nicht mit den Tatsachen übereinstimmt. Also gerade im Bereich Diabetestechnologie, wenn man heute noch einem Patienten mit einer Insulinnadel von vor 50 Jahren oder mit einem Lanzette in den Finger stechen würde von vor 50 Jahren, ich glaube, die Leute würden sich beschweren vehement. Viele Kinder kennen ja heute gar nicht mehr in Fingerstechen. Die wissen gar nicht, wie eine Blutzucker-Teststreifen aussieht. Also ich glaube, da muss man vehement dagegen reden und sagen, also da hat sich doch die Technologie, aber auch die Therapie, mehr Therapie, therapeutische Optionen massiv geändert in einem Vorteilssinne. Also früher war alles besser, nein.
Ich bin sehr oft, sehr gerne bei einer Veranstaltung bei uns in Bad Mergentheim, das nennt sich das Langzeitdiabetiker-Treffen. Da dürfen nur Menschen rein, die mindestens 30 Jahre Diabetes haben. Im Schnitt haben die 40, 50 Jahre Erfahrung. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als CGM erstmalig kam, mit einem Vortrag und danach einen Workshop gemacht habe. Und ich dachte mir, dass sehr viele Menschen, die wirklich gut mit dem Diabetes zurechtkommen, vielleicht an ihrer Blutzuckermessung hängen und CGM sehr kritisch sehen. Und das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, dass keine einzige kritische Stimme zu sehen hören war, sondern alle begeistert waren über die neuen Erfahrungen, die sie gemacht haben, seitdem sie CGM haben. Die allermeisten hatten sofort CGM. Das heißt, also die, die schon lange Diabetes hatten, die hatten nicht gesagt, früher war alles besser, sondern waren völlig begeistert von den neuen Möglichkeiten und den neuen Technologie-Dingen wie CGM, die auch möglich sind.
Ihr beiden habt natürlich die Kollegin erkannt, die die Frage gestellt hat, Nicole Finkenauer, ebenfalls Redaktionsmitglied und die mit euch ja auch schon die eine oder andere Session gemacht hat. Ich hätte ja bestritten, dass Nicole gar nicht in der Lage ist, dumme Fragen zu stellen, aber heute ist ihr, glaube ich, das durchaus gelungen, ja. Es ist ja November und in mir liegt zum Beispiel heute ganz druckfrisch, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, die Stiftung Warentest, die Testausgabe vor. Auf dem Titelbild unten zu lesen, Blutzuckermessgeräte, Risiko für Diabetiker, Doppelpunkt, ein Gerät im Test misst genau. Also die Berichterstattung geht über 5 Seiten. Man schreibt über 4 Seiten Blutzuckermessgeräte tatsächlich und dann ist ein kleiner Infokasten drin über CGM und dass man darüber nicht viel sagen könne, weil eben Studien nicht vorliegen und so weiter. Die Redaktion arbeitet mit Sicherheit sehr gut aber und sehr genau auch, aber die Dinge, die man hier rausliest, ist doch eine gewisse Gewichtung, ja, also Diabetes gleich, vor allem Typ 2 Diabetes gleich Blutzuckermessung. Ist denn die Relevanz heute immer noch tatsächlich so auch richtig abgebildet?
Also da muss man natürlich aufpassen, dass im Prinzip, wenn man sich die Zahlen anguckt, wir haben zwar jetzt, ich habe vorhin eine Zahl gelesen, dass es mittlerweile 6,5 Millionen Nutzer von Firmen einer amerikanischen, von Abbott in dem Fall, CGM-Systeme-Hersteller gibt. Also vielleicht gibt es weltweit, ich weiß es nicht genau, 10 Millionen. Aber wenn man sich anguckt, wie viele 100 Millionen Patienten mit Diabetes weltweit es gibt, von denen nicht alle ein Glukosemonitoring machen, aber doch viele, dann ist CGM heute, selbst in unserer persönlichen Wahrnehmung vielleicht anders ist, immer noch klein von der Anzahl der Nutzer her im Vergleich zu denen, die immer noch Teststreifen, also auch Blutzuckermessgeräte brauchen. Dass die Umsätze da massiv nach unten gegangen sind und sagen wir mal, der Markt heute von Firmen auch aus Fernost dominiert werden, heißt nicht, dass das nicht eine Relevanz noch hat. Ich kenne leider diesen Artikel noch nicht, vielleicht kannst du uns ja einen Scan zusenden, Günther. Aber von daher macht es schon Sinn, da nochmal hinzugucken, denn da wird auch noch viel Mist gemessen, beziehungsweise gibt es Geräte, die problematisch sind. Also von daher finde ich das an sich gut, dass man eben nicht nur über moderne Dinge redet, sondern auch denn die Realität von vielen Menschen in der Welt heute immer noch abbildet.
Umso schöner, dass ihr ja euren Kongress Time for Two nennt im Zusammenhang mit Diabetestechnologie. Und dann schauen wir mal, was da im Januar rüberkommt.
Ein anderes Problem ist ganz sicher, dass es Standardverfahren gibt, um die Güte von Blutzuckermessgeräten zu messen, aber es gibt bisher kein Standardverfahren, um die Qualität von CGM zu messen. Da sind zwar Forschergruppen dran, aber es gibt noch keine Konsensvereinbarung und das ist sicher ein Problem. Ich habe da ein paar Diskussionen im Vorfeld eben auch mit der Stiftung Warentest auch mitgemacht. Die hatten erst vor, CGM zu testen und haben dann Abstand genommen, weil das eben nicht ganz so einfach ist, wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja, und da kann ich direkt draufspringen, Bernd. Es gab beim Diabetes Technology Meeting in San Francisco eben eine Präsentation von Guido Freckmann aus Ulm. Der leitet ja eine Gruppe von Wissenschaftlern im Zusammenhang mit einer großen internationalen klinischen Chemikergruppe IFCC, die sich genau um die Standardisierung der Evaluierung von CGM-Systemen Gedanken macht. Und die haben ein Prozedere entwickelt, was eben jetzt von ihm im Rahmen einer großteils selbstfinanzierten Studie, was ich sehr positiv finde, verschiedene CGM-Systeme unmittelbar miteinander verglichen haben unter bestimmten experimentellen Bedingungen. Und die Unterschiede sind da schon interessant, auch zwischen den CGM-Systemen, auch im unteren Glukosemessbereich. Also da gibt es auch unter Federführung von deutschen Wissenschaftlern doch einiges an Entwicklungen, die sehr positiv und wichtig sind.
Man sieht, hier sitzen völlig die richtigen Experten in dieser Runde, wenn es um Diabetestechnologie geht. Kein Podcast im Herbst, ohne auf Banting zu sprechen zu kommen und sein Team, der Insulinentdecker. Bernd, welche Rolle spielte eigentlich dieser Name in deinem Berufsleben bisher? Oder was poppt bei dir auf, wenn du einfach nur den Namen Frederick G. Banting hörst?
Da poppt bei mir erstmal auf, dass er am 30. Oktober zufälligerweise für die Uni sich vorbereitet hat und einen Beitrag gelesen hat, einen wissenschaftlichen Beitrag von Moses Barron. Und der hat sich das erste Mal über einen möglichen Zusammenhang von Inselzellen und Diabetes ausgelassen. Und der hat dann am selben Tag oder am Tag darauf in sein Tagebuch geschrieben, wäre doch eine coole Idee, wenn man diese Inselzellen an Hunden operativ entfernen würde und das Sekret, man wusste ja noch nicht, dass das Insulin heißt, Hunden wieder injiziert. Das heißt also, das ist genau im Herbst passiert und wir wissen, dass es dann noch drei Monate gedauert hat, bis er diese Idee dann auch verwirklicht hat. Und was mir auch aufpoppt ist, ich weiß nicht, ob du schon mal dort gewesen bist, in London, so heißt der Ort, ist aber in Kanada, in Ontario. Da gibt es ein Gedenkstätte, ein Museum für Frederick Banting. Und da ist davor eine große, große Flamme. Flame of Hope heißt die. Und das ist eine Flamme, die ist eingeweiht worden, ich glaube 1989 oder war das, von der Queen Elizabeth. Und die soll so lange quasi mit Gas, wird die betrieben, so lange lodern, bis tatsächlich Typ-1-Diabetes geheilt ist. Das heißt, alle Menschen mit Diabetes wünschen sich, dass diese Flamme bald ausgeht und diese Flamme der Hoffnung irgendwann mal tatsächlich sagt, symbolisiert, wir arbeiten daran, dass diese Krankheit auch irgendwann mal so behandelt werden kann, dass sie tatsächlich therapierbar ist und irgendwann nicht mehr auftritt. Also The Flame of Hope ist für mich so eine Motivation, sich um den Diabetes zu kümmern, in der Hoffnung, dass die Wissenschaft irgendwann mal dazu kommt, dass die Flamme erlischt.
Aber da muss ich natürlich auch noch zu kommentieren, Günther. Zum einen, wenn man da ein bisschen nachliest über diese Entdeckungsgeschichte von Insulin, dann ist es ja auch immer interessant, wie sehr es dabei gemenschelt hat. Hinterher auch gerade Richtung Nobelpreis und so weiter und so fort. Aber vielleicht den aktuelleren Bezug auch wiederum beim Diabetes Technologie Meeting hatte Aaron Kowalski, das ist der recht charismatische Leiter der Breakthrough T1D-Organisation aus den USA, früher so als GDRF bekannt, seine Entwicklung vorgestellt, also die GDRF, Breakthrough T1D, da weiter vorantreibt, die auch viel mit Heilung zu tun haben. Und es gab eine Präsentation von Vertex, einer amerikanischen Firma, die auch eben Entwicklungen hat, die bei den bisher überschaubaren kleinen Anzahl, ich glaube 14 Patienten mit Typ-1-Diabetes, die dürfen nur von der FDA aktuell Patienten untersuchen und Studien einschließen, die schon eingeschränkte Nierenfunktion haben und so weiter, da aber erstaunliche Erfolge erzielt haben. Und da diese Zellen großtechnisch hergestellt werden können, muss man dafür keine Organspende haben oder sowas. Und da scheint es doch wirklich wichtige Schritte nach vorne zu gehen, die in Richtung Heilung, Verlöschen der Flamme, Bernd, vielleicht gehen. Vielleicht ist das ja auch eine positive Aussicht in Richtung 2025.
Wenn das mal keine guten Wünsche und auch Nachrichten sind für den Diabetesmonat November. Ich kann vielleicht noch ergänzen, ich bewege mich ja auch immer wieder in diesen Büchern und so weiter. Also das war tatsächlich die, weil ich das Stichwort Halloween schon gefallen ist, das war nachts, als der Banting das aufgeschrieben hat. Und laut Viktor Jörgens, ihr beiden kennt den gut, war der Banting kein Rechtschreibheld. Also er hat nicht Diabetes geschrieben, sondern Diabetus. Ja, also in seinen Notizen ist das auch dokumentiert, hatten wir früher mal im Diabetes-Journal auch so.
Darum nennt man das ja auch Diabetes mellitus jetzt. Das wird der Grund wahrscheinlich.
So sieht's aus, ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Bernd, wenn du ein einziges Argument benennen solltest, warum sollten Zuhörende an dem DT-Report, an der Befragung teilnehmen, in die Shownotes gehen und auf den Link klicken?
Weil das etwas ist, wo man selber einen Erkenntnisgewinn hat und weil es dazu beiträgt, die Diabetes-Technologie zu stärken und Ergebnisse zu bekommen, die für alle Betroffenen der Diabetes-Szene, Menschen mit Diabetes, Diabetologen, Diabetesberater, aber auch Krankenkassen von, finde ich, hoher Relevanz sind.
Und dann, Lutz, das Pardon an dich. Ein einziges Argument, warum Zuhörende denn Ende Januar ins H4-Hotel nach Berlin kommen sollen, an den Alexanderplatz zum Diatec 2025?
Ich glaube, das ist einfach der richtige Start dann für das neue Jahr, sich mit Kollegen auf allen Ebenen auseinanderzusetzen und mitzubekommen, was ist der Puls der Zeit, wo geht's weiterhin, wie wird sich hoffentlich dann in der nächsten Woche, wenn man wieder in seine Praxisklinik geht, Dinge ändern aufgrund dessen, was man bei Diatec in Berlin gesehen und gehört hat.
Wunderbar. Ich denke, beide Dinge sind eingeloggt. Lieber Bernd, lieber Lutz, das war wieder für mich absolut kurzweilig und hochinformativ. Ich hoffe für alle anderen, die uns zuhören, natürlich auch. Ja. In einer weiteren Folge berichten wir dann natürlich ganz aktuell über die Ergebnisse des DT-Reports 2025 und auch über die Diskussionen beim Diatec, würde ich sagen. Nochmals der Hinweis auf die wichtigen Links in unseren Shownotes. Euch beiden ein herzliches Dankeschön und bis bald.
Vielen Dank, Günther. Hat Spaß gemacht.
Ciao.
Das war O-Ton Diabetologie Tech Update, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Mein Dank geht an Kollegin Nicole Finkenauer und an die Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Nils Greff und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie an Jochen Schlabing aus der Redaktion.
Ein Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.